Genug ist nie genug, sonst wird das alles in der Mittelmäßigkeit enden, die eigentlich keiner will.
Carlo Trenthardt of West Germany, 226, looking very strong indeed.
Wenn die nicht höher springen mit so viel Krafttraining und ich jetzt sinnvolles Krafttraining noch draufsetze, werde ich besser als alle. Das hat mich dann besonders interessiert, mal was zu schaffen, was noch kein Mensch vor dir geschafft hat. Wir stehen im Hotel und die Russen fragen mich, what kind of anabolica do you take? How many grams do you take? Und das kotzt dich schon ein bisschen an. Mit Gerhard Schröder waren wir hinterher in seiner Kanzlei und haben Rotwein getrunken vom spanischen Botschafter. Sehr guter Rotwein. Vor 5 Uhr morgens waren wir nicht fertig. Keiner hatte eine Ahnung damals, was da ablaufen würde. Also von Hodenfressen oder irgend sowas war nie die Rede. Die werden doch ihr Leute nicht live verrecken lassen. Auf einmal bin ich bei einer Routineuntersuchung und da sagt ein Kardiologe, wenn Sie heute Nacht nicht operiert werden, werden Sie morgen tot sein. Das zeigt halt nur, wie schnell alles vorbei sein kann. Wir sind nur für eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Man sollte sich nicht zu oft verrückt machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Carlo Trenthardt. Carlo hat 3-mal den Weltrekord im Hochsprung geknackt, hat mit einer Höhe von 2,42 Meter völlig neue Maßstäbe in der Leichtathletik gesetzt und war über Jahre lang eines der Aushängeschilder des deutschen Hochleistungssports. Wir sprechen über seine Kindheit, die Flucht aus der DDR und seine irre Leidenschaft fürs Besserwerden. Carlo hat unglaublich viel erlebt, war 2-mal bei Olympia dabei, hat Legenden wie Boris Becker oder Alexander Zverev gecoacht und war sogar Dschungelcamp-Pionier. Ich finde, er ist ein unglaublich mitreißender Typ, einer mit einem ganz feinen und trockenen Humor und vor allem ein Mensch, von dem man wahnsinnig viel lernen kann. Lasst uns gerne jetzt schon mal eine gute Bewertung da, folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Das hilft uns wahnsinnig bei unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Carlo Trenthardt. Was würdest du sagen, ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Du sollst dir mehr zutrauen, wenn ich jetzt so ad hoc oder so halb ad hoc antworten soll. Ich habe mir früher nie so viel zugetraut und da hatte ich Glück gehabt, mal jemanden zu treffen, der hat mir gesagt, du könntest eigentlich sehr viel mehr, als du dir selber zutraust. Und das war mit der beste Ratschlag, der mich geprägt hat, auch nachhaltig.
Wer war das?
Der damalige Bundestrainer, den wir hatten, Dragan Tancic, leider schon verstorben. Aber der hat in mir mehr gesehen, als ich mir selbst zugetraut habe.
Und was würdest du sagen, jetzt wo du auch selber als Trainer unterwegs bist, was war der beste Ratschlag, den du mal gegeben hast?
Ich glaube, ich habe das übernommen. Erschien mir sinnvoll.
Über die Generationen hinweg.
Ja, ich erzähle vielen jungen Leuten, mit denen ich so arbeite, dass es, wenn sie halt trainieren, dass sie es so wahrhaftig und sinnvoll wie möglich machen sollten. Weil die Zeit, die sie im Training verbringen, die kann man auf zweierlei Arten verbringen. Einmal, dass ich sie wirklich so sinnvoll und so mit der größten Intensität verbringe. Oder ich mache es lapidar. Und dadurch unterscheiden sich eigentlich gute von weniger guten Sportlern, die sagen, ich habe 3 Stunden trainiert, aber es geht nicht darum um die Zeit, sondern es geht um die Intensität und um das Bewusstsein, wie ich das Training gestalte. Das ist das Entscheidende.
Du bist ja für dich eigentlich einen Weg gegangen, den relativ viele ehemalige Leichtathleten oder Olympioniken gegangen sind. Du bist dann eben selber auf die Trainerbank gewechselt. Mich würde da mal interessieren, was ist aus deiner Sicht, was macht einen wirklich guten Coach aus?
Boah, die richtigen Talente zu finden. Also erstmal, du kannst als Coach so gut sein, wie du willst. Wenn du keine guten Protagonisten hast, mit denen du arbeitest, hilft dir das nicht so viel. Also zu erkennen, dass einer bewegungsbegabt ist, dass er, und das ist das Entscheidende eigentlich, intrinsisch motiviert ist, mehr als es viele andere sind, ist heutzutage, hat Seltenheitswert, also findet man nicht mehr so häufig, gerade in so Jahrgängen 2009, 2010. Und da mit den Richtigen zusammenzuarbeiten, weil du gibst dir als Coach immer Energie. Du gibst sehr viel Energie, in jedem Training gibst du Energie. Und wenn die verpufft bei jemandem, der sie nicht so aufnehmen kann und umsetzen kann in eigene Energie, wird es irgendwann mühsam und deine eigene Motivation verliert sich so ein bisschen. Deswegen ist das schwierig.
Woran glaubst du, liegt das, wenn du das so wahrnimmst, dass gerade bei den späteren Jahrgängen, jetzt 2009, 2010, diese intrinsische Motivation weniger ist? Weil das sagen ja, man sagt ja immer über die nächste Generation eigentlich, ja, die sind jetzt noch fauler und die wollen noch weniger.
Ich weiß nicht, ob es mit faul am besten umschrieben ist. Ich glaube, es hat viel mit einer überliberalisierten Erziehung zu tun. Wenn man Heranwachsenden oder jungen Menschen alle Widerstände aus dem Weg räumt in ihrem Lebensweg und sie geraten, was immer passieren wird, an irgendwelche Widerstände mal, und dann ist keiner da, der ihnen hilft, dann wird es irgendwann schwierig. Deswegen glaube ich, dass diese übertriebene Überfürsorge kontraproduktiv ist. Es ist immer das gut gemeinte, ist nicht immer das Beste.
Das finde ich total spannend. Da gehen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal mehr im Detail ein. Mich würde mal interessieren, sowohl bei den ganz Jungen, die du coachst, als auch bei den Älteren, du hast ja auch, und auch darüber werden wir noch sprechen, mit unglaublichen Ikonen des Sportes zusammengearbeitet. Was ist das, was du aus deiner eigenen Laufbahn als Leichtathlet, als Hochspringer mitgenommen hast, was so ein großes Learning, so ein Asset für dich war, wo du sagst, das wird heute total unterschätzt und das bringst du, egal ob das jetzt ein 15-Jähriger ist oder ein 35-Jähriger, das versuchst du denen immer weiterzugeben.
Ja, genug ist nie genug. Es ist tatsächlich so trivial, wie ich es bewusst formuliert habe. Wenn du mit dem Training fertig bist und dann noch mal eine halbe Stunde dranhängst, auch wenn es dir vom Coach oktroyiert worden ist, daran erkennst du eigentlich, wie sehr es jemand will. Und wenn jemand nur das Programm absolviert, auch wenn das gut macht oder auch wenn das nachhaltig macht, und er aber niemals von sich aus auch mal morgens um 5 aufsteht und mal aus seiner Komfortzone raus will und was Besonderes machen will, wird er nie außergewöhnlich. Außergewöhnliche Leistungen setzen voraus, dass du außergewöhnliche Dinge ausprobierst auch. Sonst wird das alles in der Mittelmäßigkeit enden, die eigentlich keiner will.
Gut, wenn du sowas sagst, dann kommt es ja jetzt nicht von irgendwoher. Also du hast die Leistung ja schon auf den Platz gebracht, sprichwörtlich, und du weißt, was dieser Kampf...
Nein, ich meine das so auch gar nicht arrogant oder so. Mir tut es immer leid, wenn ich Menschen sehe, die ein Potenzial haben, tolle Sachen zu machen. Das muss auch nicht nur im Sport sein. Aber die sich mit einer mittelprächtigen Leistung zufrieden geben und sagen, das reicht mir doch und ich fühle mich wohl dabei und so weiter. Ich halte es für sträflich, nicht mal auszuprobieren, wenn ich in die Grenzbereiche gehe, egal in welchen Bereichen, kreiere ich ein viel außergewöhnlicheres Glücksgefühl, als wenn ich mich nur in einer Komfortzone bewege. Und das, finde ich, heutzutage entsteht zu selten.
Okay. Woher glaubst du, kam das bei dir, dieser unbedingte Wille? Weil ich meine, du hast ja Weltrekorde gebrochen, du warst bei Olympia mit dabei, du bist in dieser absoluten obersten Liga mit dabei gewesen. Woher kam diese intrinsische Motivation, als du in dem Alter warst, über das wir gerade sprechen, bei dir?
Es hing sehr viel mit Kompensation von Komplexen zusammen. Also ich war mit 1,90, wog ich 60 Kilo. Das war jetzt nicht so richtig erotisch, ganz im Gegenteil. Und ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Und all diese Dinge, die man gerade im Heranwachsen braucht, um sich irgendwie in der Gesellschaft auch wohlzufühlen oder im sozialen Umfeld. Und ich habe dann sehr früh angefangen mit Handballspielen. Ich war im Schwimmverein, ich habe Judo gemacht. Ich habe, glaube ich, 7, 8 Sportarten ausprobiert, Handball und Volleyball und Basketball, das ging ganz gut, wollte aber immer was individuell machen und habe dann Hochsprung für mich entdeckt, weil ich es einfach toll fand, aus eigener Kraft was Besonderes zu erreichen. Und mir ging es da nie um Medaillen oder dieses ganze Zeug, weil ich ja totaler Quereinsteiger war. Ich habe ja Leichtathletik gar nicht gelernt, wie nette Kollegen von mir früher, wie Mögenburg oder so. Für mich ging es immer darum, jede Woche zu versuchen, höher zu springen, was ja auch Hochsprung auch impliziert. Also wenn man da ein Jahr wartet, um eine Medaille zu gewinnen, fand ich irgendwie doof.
Das verstehe ich. Aber wenn du die Tür jetzt gerade schon aufmachst, dann lass uns einmal wirklich nochmal zurück an die Anfänge gehen. Was ich bemerkenswert fand in der Vorbereitung, waren so die Biografien zwischen dir und deinem Bruder nebeneinander zu halten. Einerseits, und das ist ja schon relativ selten, ihr seid nur 13 Monate auseinander. Ihr beide seid im Sport gelandet, er als Sportjournalist, du als Profisportler, und ihr beide, auch wenn es jetzt sehr verschiedene Sachen sind, seid heute dabei, anderen Menschen euer Wissen weiterzugeben und zu coachen. Was waren so die Werte, wenn du wirklich mal in deine Kindheit zurückgehst, die dir und euch so vermittelt wurden?
Gut, an meinem Jahrgang weißt du schon, dass das früher noch völlig andere Werte waren als heutzutage. Da musste man sich alles...
Also wie war das 85?
Geburtsjahr ist richtig, ja, du hast recht. Also ich wurde nie irgendwie zum Sport hingefahren. Ich wurde nicht zum Bus hingefahren. Ich musste 3 Kilometer laufen. Und das sind so alte Kamellen, da sagt man, ja, diese Scheiße kann ich nicht mehr hören. Mag ja alles sein, aber ich glaube, dass es manchmal besser ist, selber zum Training hinzugehen, als sich fahren zu lassen, weil dadurch schon der Einstieg in Eigenverantwortlichkeit stattfindet, und die ist im Leistungssport unabdingbar. Und wenn mir all das schon in frühen Zeiten abgenommen wird, dann werde ich das auch im Sport an sich dann nicht so gnadenlos durchsetzen können, wie ich es brauche, um absolute Leistungen zu erzielen. Das hört sich jetzt in unserer Woken-Gesellschaft wahrscheinlich so ein bisschen fremdartig an. Das macht aber nichts, weil ich finde, der Mensch ist dafür gemacht, auch aus sich ein bisschen was zu machen. Du möchtest einen vernünftigen Podcast machen, du möchtest dich vernünftig vorbereiten, du möchtest mit Leuten reden. Wenn man das alles nur lapidar machen würde, würden ja keine guten Sendungen entstehen und es würden keine guten Sportler entstehen. Und ich finde, da haben wir Nachholbedarf gerade.
Also vor allem Eigeninitiative, ja, die du gelernt hast?
Eigenverantwortlichkeit hauptsächlich. Ja. Es hilft dir letztendlich keiner. Du kannst froh sein, wenn du das Glück hast, ein paar zu treffen und wenn du denen zuhörst und die eine Empathie haben, dass du ihnen vertraust. Aber letztendlich machen musst du es selbst. Auf andere verlassen ist ein schlechter Ratschlag.
Was ein großer Akt der Eigenverantwortung ist und der Verantwortung für andere Menschen, ist das, was eure Eltern gemacht haben, als du so 5, 6 Jahre alt warst. Da seid ihr aus der DDR geflohen, rüber in den Westen. Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern?
Also ich war noch jünger. Ich glaube, ich war 2 oder 3 sogar. Das, okay. Es war sehr früh. Das zum Thema Vorbereitung. Ja. Ich glaube, es war sehr früh. Ich kann mich nur noch daran erinnern, weil mein Vater ist ein halbes Jahr vorher abgehauen. Und man konnte dann mit einem Besucherausweis den Papa im Westen besuchen. Und dann sind wir ein halbes Jahr später dahin. Und ich weiß noch, er hat uns am Flughafen abgeholt und ich habe Onkel gesagt zu ihm. Ich war sehr jung, ich war 2 und hatte meinen Vater jetzt 6 Monate nicht gesehen. Und in dem Alter weißt du nicht mehr so richtig, dass es dein Papa war.
Krass. Mhm. Hat sich das dann auch auf die Beziehung danach noch ausgewirkt, oder?
Gott sei Dank reguliert sich das dann auch wieder. Dann haben wir so eine kleine Wohnung gehabt in Rodenkirchen, lebten von 20 Mark Wirtschaftsgeld, hieß das früher die Woche, das weiß ich noch. Meine Mutter ist nebenher noch putzen. Das ganze Programm, das brauche ich nicht alles zu erzählen. Aber wenn man das alles so mitgemacht hat, hat man ein völlig anderes Verhältnis zu vielen Dingen, auch wie sie heutzutage so stattfinden.
Aber ich finde, also auch wenn du das jetzt ein bisschen als alte Kamellen abgestempelt hast, ich finde das eigentlich total wichtig, dass wir drüber reden, weil gerade meine Generation kann sich das eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, das wieder ein bisschen so in Erinnerung zu rufen und sich eben schon dran zu erinnern. Was, also hattet ihr dann auch vorgelagert, bevor dein Vater rüber ist, nochmal Familie im Westen, die euch den Einstieg da irgendwie vereinfacht haben? Oder nee, war das wirklich auf eigene
Mein Vater hat einen Job gefunden in der Nähe von Rodenkirchen bei einer Mineralölfirma. Hatte als kleiner kaufmännischer Angestellter, soweit ich das noch in Erinnerung habe, angefangen. Und wir haben in Rodenkirchen, ich glaube in der Siegstraße hieß das damals, haben wir gelebt in so einer kleinen Wohnung zu viert. Und ich weiß noch, es gab 3-mal die Woche Pellkartoffeln und Quark. Weil das war günstig und machte Sinn. Und ein guter Sportler heutzutage, wenn du was Sinnvolles essen willst, Pellkartoffeln und Quark, macht auch Sinn. Also ich will damit sagen, dass in dem Mangel auch oft was Besonderes liegt. Erstmal Mangel schürt natürlich auch Motivation. Ich fand das nachher toll, dass ich als meinen ersten Turnschuh bekam und so weiter und meine ersten Verträge. Das war alles toll. Aber es bleibt zurück die intrinsische Motivation, aus seinem Leben was zu machen. Mhm.
Wenn man so eine Auswanderungserfahrung oder Fluchterfahrung in eurem Sinne hat, dann gibt es oft nochmal verstärkt von den Eltern auf die Kinder übertragen diesen Willen, ihr sollt es noch besser haben als wir. Beziehungsweise würde mich da interessieren, wurde an euch auch so ein anderer Anspruch vermittelt, dass man gesagt hat, so Jungs, wir haben euch den Weg geebnet, in Anführungszeichen in ein besseres Leben, jetzt macht auch was draus.
Das könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Also was mein Vater gemacht hat, das war ja das Patriarchentum damals, die Schulaufgaben mussten vernünftig gemacht werden, es musste alles vernünftig, ordentlich sein, was natürlich dann auch mit 15, 16 genau ins Gegenteil umschlägt. Aber der Versuch war da. Aber mein Vater hat jetzt 1-mal die Woche mit uns Sport gemacht. Am Sonntag, weiß ich noch, waren wir auf dem Fußballplatz und haben Bälle gespielt mit meinem Bruder. Und er hat dann auch so kleine Sportveranstaltungen, also ja, jedes Vierteljahr wurde Weitsprung gemacht, Schlagball weit werfen und was war's noch? Und Rennen. Und der Sieger kriegte eine Tüte Äpfel. So, das haben wir gemacht. Aber wir wurden jetzt nicht dreimal die Woche irgendwo zum Sport gefahren oder überhaupt nicht. Das war nicht so.
Was war dann auch da wieder Eigeninitiativ, als ihr dann, als du dann in dem Alter warst, so dein erster Ansporn, so deine erste Anlaufstelle sportlich?
Das waren eigentlich Vereine. Das war mein Handballverein, wo ich mit 13 reinkam, beim TV Rötchen in der Eifel. Und da hatte ich einen guten Jungen, der hat gesagt, dass ich ein ganz guter Handballer werden könnte. Und ich habe mit 14, 15 schon bei den Herren mitgespielt.
Wegen deiner Größe, oder?
Wegen meiner Größe. Ein bisschen springen konnte ich schon per se. Und weil ich Bock hatte, Tore zu werfen, und hat mir Spaß gemacht, auch in der Mannschaft. Damals war noch ganz interessant, wir haben Sonntagmorgens oft gespielt. Und danach ging es mit den Handballmannschaften immer zum Stiefeltrinken. Dann trank man Bier aus Stiefeln.
Und stark.
Das war eine schöne Erfahrung als junger Kerl. Nicht ganz so einfach manchmal. Da waren auch gestandene Männer schon so mit drin. Aber auch da lernst du sinnvoll damit umzugehen.
Okay, durch hartes Training.
Durch hartes Training.
Durch hartes Training, sehr gut.
Kennt ihr Stiefeltrinken noch?
Aber das,
du musst ja aufpassen.
Das ist schon Glas, oder?
Nee, ist ein Stiefel.
Okay. Nehmen wir uns mal mit rein ins Stiefeltrinken.
Naja, wenn du als Letzter dran bist und du hast keine Erfahrung mit Stiefeltrinken, kriegst du das ganze Zeug ins Gesicht. Musst schon ein bisschen aufpassen.
Wieso wird denn hier hinter den Kulissen, dann ist das wirklich eine Generationssache.
Der ist 2 Jahre älter als du.
Okay, aber also du hast einfach einen Stiefel und der wird dann...
Der wird voll gemacht mit Bier.
Ja.
Und dann geht der Reihe rum, wenn man gewonnen hat, trinkt man halt hier einen Schluck Bier und immer weiter. Und der Letzte hat halt die Arschkarte.
Okay.
Wenn du es dann gelernt hast, drehst du das Ding um und dann kommst du schon klar irgendwie.
Aha. Okay, also so viel zum
Ich will jetzt auch gleich richtig stellen, mit 13 Bier zu trinken nach dem gewonnenen Handballspiel ist kein guter Weg.
Aber er hat dich weit gebracht.
Er hat mich zumindest nicht kaputt gemacht.
Wie hat sich das dann rauskristallisiert? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dann auch gleich 6, 7 verschiedene Sportarten gemacht. Wie kam es dann aber wirklich, dass du gesagt hast, ich setze jetzt mal wirklich alles mal auf einen Hochsprung?
Ja, das ist ein Prozess. Also man setzt da nicht so richtig drauf. Ich habe ja Hochsprung schon parallel gemacht. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, als Dick Fosbury 68 der Olympiasieger wurde mit 2,24. Dann bin ich raus auf so einen kleinen Sportplatz bei uns und bin rückwärts in Sand gesprungen, was ziemlich dämlich war, weil das tut ja weh. Da gab ja nicht überall Matten. Und dann habe ich mir so eine kleine Anlage bei uns zu Hause gebaut, Matratze hingelegt, 2 Stöcke reingerammt, Nägel rein und irgendwas gespannt und bin darüber gesprungen, parallel zum Handball. Und irgendwann sagte einer mal vom TV Rötchen, vom Handball, man geht doch mal zu einem Wettkampf, macht doch mal einen richtigen Wettkampf mit. Und da bin ich nach Bitburg damals, glaube ich, 1,91 gesprungen im ersten Wettkampf. Und da kamen alle schon so gebrandet an.
Allerersten
Wettkampf, 1,91. Und da kamen die alle an und hatten Spikes und Trainingsanzüge und so weiter. Und ich lief rum wie ein Penner und hatte Turnschuhe nur, so eine Handballhose irgendwas und so ein Trikot, TV-Rötchen, das weiß ich noch. Und ich fand die toll, die alle so gute Anzüge anhatten. Das hat mir gefallen eigentlich, weil ich kriegte von meinem Vater nur einmal im Jahr ein paar Turnschuhe. Und dann bin ich im selben Jahr noch nach Augsburg zu den deutschen Jugendmeisterschaften, hatte ich mich qualifiziert und sprang, glaube ich, 2,04 Meter. Auch noch in Turnschuhen. Und da kam einer von der Firma Puma an und sagte, uns gefällt, wie du springst. Wir möchten, dass du in Puma springst. Hab den gar nicht verstanden, wie er das meinte. Und ich sagte, ich springe gerne in Puma, ich brauche halt ein paar Schuhe. Und dann gab der mir 4 Pakete mit Klamotten drin. Rote Hochsprungspikes, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aus Känguruleder waren die, rot. War ganz toll. Und dann kriegte ich bei dem einen Wettkampf so viel Klamotten, wie ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht hatte. Und merkte dann, dass aus meiner intrinsischen Motivation auf einmal eine Symbiose entstand zu einer extrinsischen Motivation. Ich dachte, wenn ich jetzt noch höher springe, kriege ich noch mehr Pakete. Okay. Und vielleicht kann ich Pakete irgendwann verkaufen.
Krass, aber nur damit wir das nochmal kurz in Kontext setzen können. Wie alt warst du da?
Gute Frage, muss ich gewesen sein... 16.
Okay, also 16 mit einer Körpergröße, ganz ausgewachsen warst du ja noch nicht.
Nee, 1,94, 95 vielleicht.
Und dann aber fast so hoch zu springen, wie man selber groß ist, das ist doch, ich meine, ich bin jetzt selber kein Hochspringer, aber das ist doch schon krass, oder? Das ist doch jetzt nicht der normale Einstieg. Also das
Nein, also vor allen Dingen ohne jegliches Krafttraining, ohne überhaupt spezielles Training und so weiter. Ich kam ja dann erst, ich habe dann schon in dem ersten Jahr, glaube ich, meinen ersten Länderkampf gemacht gegen USA in Lüdenscheid und sprang 2,11 Meter. Und dann kam ich gleich in die ganzen Kadergeschichten rein und so weiter. Und dann ging das los.
Aber gerade Koordination und Timing, wirklich um so anzulaufen, um auch den Absprung perfekt zu schaffen, das ist doch eigentlich was man ziemlich hart trainieren muss, oder? Oder ist das bei dir einfach so ein Ding, was dir einfach mitgeliefert wurde?
Also da wurde mir schon ein Stück weit was mitgeliefert. Ich weiß nicht, wir hatten erstes Trainingslager und dann waren die ganzen, also die anderen Besten aus Deutschland da. Und da haben wir ein Krafttraining gemacht und die anderen, die waren schon so stark, die konnten schon Kniebeugen mit 60, 70 Kilo machen. Ich kriegte kaum die Stange hoch. Da habe ich mir überlegt, wenn die nicht höher springen mit so viel Krafttraining und ich jetzt sinnvolles Krafttraining noch draufsetze, werde ich besser als alle. Und das war mir dann klar. Das habe ich schon als junger Kerl verstanden.
Cool. Wie lief dann der Weg zum Profi ab? Weil zum Beispiel bei einer Sportart wie Fußball kann man sich das immer vorstellen, da stehen dann irgendwelche Scouts da am Spielfeldrand und dann wird man so durch die Jugendabteilungen nach oben durchgereicht, wenn es von der Performance her eben genügt. Bei der Leichtathletik, einfach weil es ja natürlich auch so divers ist, einfach habe ich gesehen, dass die Biografien und die Art und Weise, wie die Menschen nach oben gekommen sind in ihrer Karriere, total unterschiedlich sind, gerade bei den ganzen verschiedenen olympischen Sportarten. Wie war das bei dir, dieser Step, dass sich das dann professionalisiert hat, dass die dickeren Sponsorendeals reinkamen, dass du sagen konntest, okay, das ist jetzt mal ein Beruf, von dem man leben kann?
Ja, das war so natürlich ein Prozess. Also erstmal wollte ich für mich nur höher springen, weil ich das toll fand und Eskapismus aus der Mittelmäßigkeit, nenne ich es mal. Und dann wurden eben auch Leute auf dich aufmerksam. Die Firma Puma hat mich dann lange begleitet, kriegte dann, ich glaube mit 20, meinen ersten Vertrag, kriegte 30.000 Mark im Jahr, damals schon, mit 19 oder 20. Da bin ich bei den Männern, glaube ich, deutschen Rekord gesprungen, 2,24. Und das war dann schon damals Geld. Kannst du ja ausrechnen, 30.000 D-Mark, Ende der 70er, das war
vor Inflation. Krass.
Das war ganz gut. Dann kam das mit. Die durftest du aber noch nicht, die ging auf ein sogenanntes Athletenkonto. Wir waren ja noch Amateure und durften das Geld dann nur für sportliche Zwecke benutzen. Das war noch ein Jahr bis zur Liberalisierung, glaube ich. Und da konnten wir damit Training finanzieren, in Trainingslager fahren. Das ging dann so langsam alles einher. Und dann hat man sich so unterhalten, mal 2,30 zu springen. Das wäre so. Da war der Weltrekord. Was war denn der Weltrekord? In ersten Europameisterschaften bin ich 2,24 gesprungen. In Mailand, da sprang Jaschenko 2,35, war Weltrekord damals. So in der Zeit, als ich so gut wurde. Und dann kam mir dieses Ding in Eberstadt, wo drei Leute 2,30 gesprungen sind. Und dann waren die 2,30, da bin ich dann ziemlich oft gesprungen. Und dann gab es diese Traumgrenze, ob man das überhaupt schaffen kann, über 2,40 zu springen. Und das hat mich dann besonders interessiert, mal was zu schaffen, was noch kein Mensch vor dir geschafft hat. Das ist ja was ganz Cooles, so hinzukriegen. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr hart trainiert auch. Ich habe in der Eifel trainiert bei minus 10 Grad im Neoprenanzug mit Stiefeln den Berg hochgerannt. Also wenn so Szenen aus diesen Rocky-Filmen...
Ich musste gerade dran denken.
Ja, und da ist was dran. Also sind... Ein paar Sachen, die sind nicht so, also von der Technik sehr schlecht bei diesen Rocky-Filmen, aber von der Grundintention, hart, härter zu arbeiten als die anderen, um besser zu werden, das ist halt so.
Ich hatte gerade, wo du es gesagt hast, bevor du es gesagt hast, dieses Bild im Kopf, wo Rocky
bei Boa... Ich wollte das Bild bei dir erzeugen, deswegen...
Hast du sehr gut gemacht, guter Storyteller. Macht Sinn, dass du auch Vorträge hältst. Nein, da, wo er im Wald ist, völlig im Schnee und diesen Baumstamm hinter sich.
In Sibirien,
ja, genau.
Gegen Drago.
Genau. Wir können ja im Bild von Rocky bleiben. Er kam von der Straße, dann kam der Erfolg und dann auch das Geld. Bei dir waren es 30.000 über Sponsorendeals im Jahr. Was war das erste Große, was jetzt nicht Training finanzieren und so weiter, also das erste Große, was du dir da gegönnt hast?
Ich habe mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, ich fand so einen BMW-Bauer, wo du das Dach abnehmen konntest, fand ich ganz toll. Kostete irgendwie 5.000 Mark, was war 10 Jahre alt, das Ding. Mein Vater hat gesagt, auf keinen Fall dieses Auto kaufen, da geht das Wasser durch und so weiter. Große Fresse gehabt, das Auto gekauft. Es gab ein Gewitter in der Eifel, am nächsten Tag stand 20 Zentimeter Wasser im Fußraum. Manchmal besser auf dem Papagei. War nicht der klügste Kauf, den ich gemacht habe.
War das schon in den 80ern dann? Auch als
das muss ganz Anfang der 80er gewesen sein, ja.
Weil das war ja eigentlich wirklich dein Jahrzehnt, wo dann auch eben so der Durchbruch mit kam, was dann, ich glaube, 81 bei Wetten, dass, noch lange bevor es Gottschalk moderiert hat.
Und war das bei Elsner noch?
Das war noch bei Elsner, ja. Das war noch bei Elsner dann mal auf dieses ganze Jahrzehnt gesehen. Viermal Silber in den Hallen-Europameisterschaften, einmal Gold geholt, 84, 88 bei Olympia gewesen. Das muss doch retrospektiv ein richtiger Fiebertraum gewesen sein.
Da waren schon ein paar dolle Dinge dabei, aber wenn du da drin bist, dann kriegst du es ja gar nicht so richtig mit, dass das so ein Fiebertraum, vor allem natürlich, erste Mal 240 war unglaublich, dann mit meinen Kumpels Jacek Czola, Olympiasieger aus Polen, Patrick Schürberg, eingeladen, Sportstudio, sind wir, glaube ich, abends noch hingefahren, Wiesbaden, im Hotel gewesen, haben ein paar Bierchen getrunken. Am nächsten Tag sind wir dann im Sportstudio, haben wir so Flop aus dem Stand gemacht. War ich nicht mehr so gut, weil ich, glaube ich, einen Kölsch zu viel hatte. Aber da waren schon tolle Erlebnisse, wenn man sowas auch, und also wenn man was Tolles macht, ist auch Feiern wichtig. Nicht verschieben und auch mal laufen lassen. Mhm. Dann am nächsten Tag geht es wieder weiter, klar.
Und wie passt das mit dem, was du vorhin zusammen gesagt hast, zusammen, dass man sagt, okay, man muss immer alles geben und ganz krass an die Grenzen gehen, weil wenn ich mir jetzt den modernen Sport anschaue und die Art und Weise, wie trainiert wird, dann ist das ja wirklich mit einer Absenz von Alkohol, mit Clean Eating und einer Nulltoleranz gegenüber jeglicher Regelbrüche gegen sich selbst läuft das ja einher. Also wenn du jetzt auch sagst, so ja komm, ihr könnt auch easy mal ein Bierchen trinken gehen, wie passt das zusammen oder wie ergänzt sich das vielleicht sogar?
Also es ergänzt sich folgendermaßen, ich habe, glaube ich, oder ich bin ziemlich sicher, sehr viel härter trainiert als die meisten heute. Und ich habe dann nicht jeden Tag Alkohol getrunken, sondern nach einem harten Trainingsblock, nach 19 Tagen, ist eine Belohnung, und wenn das für eine Belohnung ist, ein paar Altbier oder ein paar Kölsch oder was auch immer zu trinken, ist es, glaube ich, sogar für den Körper und für die Psyche mal sinnvoll, das zu tun. Ernährung haben wir damals schon vor 40 Jahren einfach aus Sinnhaftigkeit schon vernünftig gemacht. Ich durfte 83 Kilo wiegen, weil das habe ich mich wohlgefühlt. Da habe ich vor dem Weltrekord 3 Monate nur Reis und Salat und Putenschnitzel gegessen. Ich weiß nicht, wie viele Fußballer das heute machen vor Spielen. Es wird sehr viel proklamiert, dass alles so vermessen wird und dass alles so richtig ist und mit Biomechanik und dies und jenes. Aber die Leistungen werden ja dadurch nicht besser, ganz im Gegenteil. Die meisten Leistungen werden ja schlechter. Ich glaube, dass ein gewisses Lebensgefühl auch dazugehört, um absolute Topleistungen zu bringen. Und wenn ich den Körper und die Psyche permanent nur kasteie, wie soll der Körper bereit sein, außergewöhnlich gut zu sein?
Das ist ein schönes Bild.
Wieder ein Bild?
Ja, ich finde, du bist ein Maler heute. Diese goldene Grenze von 2,40 Meter, die hast du dann ja gerissen. Da würde ich einmal wirklich gerne kurz auch technisch reingehen. Du hast ja gesagt, du hast irre viel trainiert und so weiter. Aber was muss alles stimmen, damit man 2,42, 88 hast du es geschafft, dass man das springen kann? Das ist in einem Neubau eine normale Deckenhöhe, nur mal zum Vergleich.
Also du musst eine Vision haben. Also ich war, als ich 42 gesprungen bin, war ich 30. Ich wusste, dass ich jetzt nicht mehr noch 10 Jahre habe. Und habe in diese Wintervorbereitung nochmal alles reingetan, was ich geben konnte. Vom Krafttraining, von plyometrischen Sprüngen, von meiner gesamten Intellektualität zusammengefasst und mit meinem damaligen Trainer auch sehr viel diskutiert, was man noch sinnvoll macht, mit Gerd Osenberg, ein toller Mann aus Leverkusen. Und sehr viel in der Eifel auch noch trainiert damals, sehr viel Berganläufe gemacht, Sprünge, was weiß ich. Und als ich dann, auch dann, wie gesagt, auch von der Ernährung, monatelang nichts gegessen und die gesamte Psyche aufgeladen wie ein Akku. Und dann kam ich dahin zu diesem Wettkampf und merkte schon, der Akku ist perfekt geladen. Und dann beim Einspringen habe ich gemerkt, ich 2,30 beim Einspringen. Und das ging alles so leicht von der Hand. Und dann waren alle da, Sotomayor war da, also die besten 5 der Welt waren da. Schöberg war da, Mögenburg war da. Und da weiß ich, bin ich 24, habe ich angefangen, 27 ausgelassen, 30 im ersten 33 ausgelassen, 36 im ersten. Dann hat Schöberg Sotomayor am 38 gerissen. Dann habe ich überlegt, Moment, ich kann ja nicht nochmal 40 springen, macht ja gar keinen Sinn. Dann bin ich nochmal raus, ich weiß noch, es war eiskalt, nochmal alles gesammelt, was ich so in meiner kleinen Birne hatte. Und ich wusste, wenn ich es heute nicht schaffe, dann werde ich das nie wieder schaffen, weil heute war der Tag dafür. Bin ich wieder rein, nochmal aufgewärmt und so weiter. Und dann bin ich im zweiten Versuch da drüber. Und das Interessante daran war, wie viel Energie sowas braucht. Ich war im Interconti Hotel in Berlin und da gab es eine Digitalwaage und ich wog 84 Kilo, bevor ich zum Wettkampf gefahren bin. Und ich kam morgens um 2 dann irgendwann zurück, ins selbe Hotelzimmer habe ich noch gefunden, auf dieselbe Waage und wog 77 Kilo.
Hä?
Deswegen sage ich, wenn einer ein Gewichtsproblem hat, einen Weltrekord zu springen, macht Sinn.
Weil so viel Adrenalin und Wasser.
So viel Adrenalin, genau. Und das Glückliche, was dann passiert, wenn du nach 3-4 Stunden oder 5 Stunden dann bei 2,40 bist, dann wiegst du ja schon 4-5 Kilo weniger, hast aber durch das Adrenalin, weil noch so viel Kraft und Power in dir, dass du nur 5 Kilo weniger oder 7 Kilo weniger darüber schleppen musst.
Warum hast du das nicht mal zu einem Geschäftsmodell gemacht? Es gibt so viele
Abnehm-Apps. Wir sind gerade dabei, pass doch auf.
Wir machen die Verträge gleich mal fertig nachher noch. Das ist, also alle reden von 5 Kilo die Woche. Wie wäre es mal mit 8 Kilo in ein paar Stunden?
Ja, absolut.
Du musst mir mal eine Sache erklären, weil ich mich das immer wieder gefragt habe. Weil im gleichen Jahr, nur ein paar Monate später, war ja Olympia. Und da bist du dann 2,31 gesprungen, bist auf Platz 7 oder 8 gelandet und eigentlich, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein total primitiver Gedanke, trotzdem habe ich ihn, man würde ja denken...
Möchtest du jetzt, dass ich widerspreche oder soll ich es laufen lassen?
Nein.
Okay.
Du kannst es mir ja gleich erklären. Man würde ja eigentlich denken, der Mann, der gerade den Weltrekord gesprungen ist, müsste ja zumindest ganz oben wieder mitspielen.
Ja.
Wie reproduzierbar sind solche Sprünge?
Für mich offensichtlich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte dann eine Verletzung bekommen. Außenmeniskus war irgendwie lädiert. Hab dann noch Vorbereitung gemacht. Das ging noch ganz gut. Ersten Wettkampf im Freien angefangen 2,35. 43 knapp gerissen, weiß ich noch. Und dann war das Knie richtig kaputt. Hat also richtig weh, war ich bei ein paar Untersuchungen und ich musste operiert werden, weil ich hatte einen Riss im Außenmeniskus am Sprungbein und ich komme jetzt zu der Erklärung, warum ich in Seoul bei den Spielen dann ist auch relativ, 2,31 gesprungen bin. Ich wurde bei Professor Glinz operiert, das waren so die ersten Anfänge von Arthroskopien, da gab es noch nicht so viele, das war 88 logischerweise, aber der hatte schon 2000 gemacht und da bin ich operiert worden, war danach nach der Operation beim Klaus Eder in Donaustauf, haben jeden Tag 50 Stunden Reha gemacht. Das war im Mai und Olympische Spiele waren im September. Und nach so einer Operation dann so schnell wieder 2,31 zu springen, das muss man dann wiederum im Kontext sehen, war jetzt so schlecht nicht. Und das Problem war nur, die Anlage war perfekt für mich. Ich habe sie geliebt. Wenn diese Operation nicht hätte stattgefunden, dann wäre ich da, glaube ich, sogar noch mal höher gesprungen, weil die war prädestiniert für mich. Gewann Avtchenko mit 38, weiß ich noch. Das war sehr ärgerlich. Das Nervigste war halt, wenn du erstmal im Kniegelenk als Leistungssportler eine Problematik hast, also operiert wirst und so weiter. Das Knie wird nie wieder wie vorher. Und dann musste ich anfangen, einige Trainingsinhalte wegzulassen. Ich konnte nicht mehr plyometrische Sprünge in der Form machen, wie ich es vorher gemacht hatte. Ich konnte keine Sprünge mit Gewichten mehr machen, wie ich es vorher gemacht hatte. Also ich musste alles ein bisschen vernünftiger machen, in Anführungsstrichen, aber Vernunft hieß dann eben noch, ich glaube noch 34, 35 bin ich ein paar Mal gesprungen. Aber ich wusste dann auch, habe das gespürt, dass ich nicht mehr höher springe. Also ich wusste, mein Zenit war erreicht und habe dann aber noch 3-4 Jahre, es war nicht so, dass ich jetzt da, dass das schlimm war. Ich hatte tolle Wettkämpfe noch, tolle Erlebnisse, konnte vielleicht sogar die Wettkämpfe ein bisschen besser noch genießen, weil der Druck war so ein bisschen weg, weil ich wusste, ich kann nochmal 43. Wer weiß, was gegangen wäre ohne diese Operation. Ich glaube, ein bisschen höher hätte ich noch springen können. Aber es ist alles müßig, also es war, wie es war alles okay.
Du hast ja diesen Zenit mit den 42 als Naturalsportler geschafft, aber in den 80ern, wie heute auch, aber damals war es, glaube ich, so die erste richtig große Welle an Dopingfällen, dass es auch wirklich diese ganz fetten Schlagzeilen gab. Wie hast du das, also einmal bei deinen Kollegen, aber auch im Umgang mit dir, weil sobald ein Weltrekord aufgestellt wird, bist du ja mal unter Generalverdacht.
Ja.
Wie wurde da mit dir umgegangen?
So in Nachbetrachtung kann ich mich jetzt nicht an wirkliche Unterstellungen da erinnern, dass da irgendjemand geglaubt hat. Andersrum, mich hat bis heute immer noch interessiert, wie hoch ich gesprungen wäre, wenn ich Anabolika genommen hätte.
Mach doch mal.
Ich habe darüber nachgedacht, mal vor 10 Jahren. Da war ich hier beim Training und unterhielt mich mit irgendeinem Bodybuilder und so weiter. Und der sagt, ja, wenn du Muskelquerschnitt und das und das und das. Und ich hatte mal überlegt, dachte jetzt aber, wenn du jetzt älter bist, fängst du jetzt mit Anabolika an und ich will ja nicht nochmal springen, da jetzt oder ernsthaft springen. Das war dann doch nicht so. Aber ich kann eine kleine Geschichte noch. Ich war in Stuttgart, Europameisterschaften war ich Dritter, 32, ein Russe vor mir, zwei Russen vor mir, 34, 31. Wir stehen im Hotel und die Russen fragen mich, what kind of anabolica do you take? How many grams do you take? Und das kotzt dich schon ein bisschen an.
Ne? Krass. Aber wie bist du denn dann mit diesem Wissen umgegangen? Weil das ist ja das, woran dann auch viele Sportler quasi, was die zu einem Umdenken gebracht hat, dass man weiß, ich renne durch den Schnee in der Eifel und andere pfeifen sich irgendwie Anabolika rein. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich es nicht selber tun würde. Mhm. Was hat dich davon abgehalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, meine innere Ethik. Ich wollte nie irgendwann mal zurückblicken müssen, um zu erkennen oder nicht zu erkennen, was habe ich eigentlich mit meiner Arbeit, mit meiner Einstellung geschafft und wie viel hat mir die Pharmazie dabei geholfen. Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, was passiert wäre, ehrlich gesagt, wenn einer, als ich noch nicht so ein klares Bewusstsein hatte, als ich 18 war und einer hätte gesagt, du musst das und das nehmen, sonst wirst du nie gut. Vielleicht wäre ich so dämlich gewesen, hätte es gemacht. Das ist Gott sei Dank nie passiert, weil ich nie so eine Stagnation hatte, dass diese Situation eintrat. Trotzdem, manchmal nagt es noch in mir. Sotomayor, ein guter Kumpel von mir, ich will ihm jetzt nicht wehtun, aber Sotomayor wurde jetzt selten geprüft, weil auf Kuba ist kein Doping-Typ reingelassen worden oder so weiter. Deswegen, es ist ein bisschen schade, aber auch das ist, wie es ist. Es gibt Schlimmeres im Leben.
Wann kam dieser Punkt, weil du bist ja mit einfach einerseits mit deiner Physis für diesen Sport prädestiniert gewesen, und wann kam dieser Punkt, wo du das Talent hast sein lassen und wirklich in die Arbeit gegangen bist?
Ach, das ist schon sehr früh. Das Talent impliziert ja auch, dass du hart trainieren kannst. Nur Talent jetzt vom Bewegungsablauf, von einer vernünftigen Koordination oder solche Dinge, das ist ja ganz gut und schön. Aber das Talent zu haben, sich auch quälen zu können und sich mehr quälen zu können als andere, ist das größere Pfund, was dich eigentlich dahin trägt. Mit Talent alleine, fast zu talentiert zu sein, kann dich sogar daran hindern, so gut zu werden, wie du es möglicherweise werden könntest, weil du dich darauf ausruhst.
Kurz nachdem du dann deine Karriere beendet hast, hast du ja den Physis-Coach für Boris Becker gemacht. Wie siehst du die Ratio von Talent und Arbeit bei ihm? Weil das ist natürlich eine der größten deutschen Sportlegenden, die wir haben, der aber auch über dieses irre Talent, das der in wahnsinnig jungen Jahren schon hatte, auch einfach einmal ganz schön drüber gestolpert ist. Wie siehst du es bei ihm?
Ja, fantastischer Tennisspieler und Kämpfer vor dem Herrn. Der hat eigentlich mehr gegen die Niederlage immer gespielt als fürs Gewinnen.
Okay.
Das hat sein Spiel ausgemacht. Und seine Art und Weise, Tennis zu spielen, wurde oftmals auch heute noch unterschätzt. Er war schon unglaublich gut, wie der auch spielen konnte. Nicht nur seinen Kampfgeist und seine Grundmotivation. Der war schon außergewöhnlich gut, der Kerl.
Lass uns mal kurz von vorne aufziehen, weil das ist ein super interessantes Kapitel. Wie kam das denn erstmal, dass du als gerade jemand, der seine Karriere beendet hat, ihre Erfolge gefeiert hatte, sich einen total großen Namen in Deutschland gemacht hat, auf einmal mit diesem damals noch, also klar, es war jetzt immer noch, ich glaube Wimbledon mit 17 war da schon 9 oder 10 Jahre her, aber dass ihr dann da so zusammengefunden habt?
Wir haben uns einfach mal kennengelernt bei irgendeinem Davis Cup. glaube gegen Indonesien in Karlsruhe irgendwas und haben uns lange unterhalten und haben uns immer mal getroffen und über Sport, übers Leben gesprochen und über solche Dinge. Und er hatte so eine Phase damals, wo er auch nicht so hart trainiert hat, wo das alles auch zu leicht fast lief. Und irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, dass wir mal ein richtiges Konzept entwickeln, dass er nochmal ein richtiger Athlet wird, also noch mehr Athlet, als er schon vorher war, um seine Kunst des Tennisspielens noch besser einbringen zu können. Das ist ja das, was Tennisspieler von Leichtathleten lernen können, dass die Muskulatur noch eine bessere Kontraktionsfähigkeit hat. Wenn du eine Zehntelsekunde schneller an der Rückhand bist, wirst du sie akkurater spielen können, als wenn du eine Zehntelsekunde langsamer dran bist. All diese Dinge beim Aufschlag, ein paar Zentimeter höher springen und so weiter, gibt dir logischerweise sehr viel Vorteile. Man sieht ja heutzutage, wie viel physischer Tennis geworden ist. Ohne Athletiktraining und sinnvolles Athletik, Schnellkraft, jegliche Art von Athletiktraining, wird keiner mehr in die Top 500 kommen, sage ich mal. Das ist nicht möglich.
Du hast ihm beim Trainingsplan, bei diesen physischen Sachen geholfen. Ich glaube aber, wenn man lehrt oder jemanden coacht, man bekommt ja auch immer wieder was zurück. Das ist ja wie so eine Art Austausch. Was hast du von ihm gelernt? Was hat dich fasziniert in der Arbeit mit ihm?
Der Anfang in jedem Training, auch 10 Kilometer Berge hoch und runter gerannt, Anfang war immer ruhig, nenne ich es mal. Hinten raus hat er nie aufgehört. Das beschreibt es eigentlich am besten. Der Anfang war fast bedächtig, aber den konntest du nicht kaputt kriegen irgendwann. Egal, was noch kam, hinten raus gab es kein Ende.
Krass, weil die Kondition so irre war oder die Kondition in der Birne?
Der Wille.
Wieso war es bei dir gerade Tennis dann? Weil du hättest ja ganz, ganz viele Sachen machen können, aber du bist ja dann auch Trainer vom Davis Cup geworden und so weiter, vom Davis Cup Team. Warum war es Tennis, was dich dann so angefixt hat?
Weil ich Tennis so geil finde, weil es ein so komplexer Sport ist, Mann gegen Mann. Du brauchst Kraft, du brauchst Schnellkraft, du brauchst Technik, du brauchst mentale Einstellung, du brauchst Spielwitz, du brauchst Überzeugungskraft. Es hat so viel mehr Komponenten, als über eine Latte zu springen. Das war alles wunderbar, aber ich finde, Tennis hat viel mehr Komponenten, die mich interessieren. Und ich habe erst mit 30 angefangen, Tennis zu spielen. Ich liebe diesen Sport schon. Ich habe das schon bevor ich mit Hochschwung angehe, ich kenne noch Stan Smith, Doppel mit Bob Lutz, solche Leute, die kennt heute kein junger Tennisspieler mehr.
Naja, Stan Smith kennt man heute noch von den Schuhen.
Von den Schuhen, ja klar, von den Sneakern. Ja. Aber mich hat Tennis immer fasziniert. Mein Leben lang schon. Mehr als Hochschwung. Wäre lieber Tennisprofi geworden.
Du wärst lieber Tennisprofi geworden.
Klar, verdient viel mehr Geld.
Du hast ja, wenn wir über die Profis sprechen, du hast ja auch mit einem Zverev, mit einem Kohlschreiber zusammengearbeitet. Du hast aber auch mal eine, es war glaube ich Ende der 90er, eine Serie für ProSieben gemacht, wo du mit Otto, mit Gerhard Schröder, mit den verschiedensten Promis zusammen, Helge Schneider, zusammen trainiert hast. Da muss es doch, also das ist doch eigentlich eine Goldgrube an geilen Geschichten, die du da mit dir mittragen musst. Es wäre viel zu schade, wenn wir sie heute verschlossen lassen.
Nee, gut, das ist schon nicht, also da kann ich mich kaum noch daran erinnern. Das war Ende der 90er, sagst du?
Zumindest laut dem Internet, ja.
Ja, ja, manchmal haben die ja recht. Ende der 90er, ja, wir haben großartige Drehs. Helge Schneider hast du erwähnt, ein hochintelligenter, hochbegabter Musiker, spielt glaube ich 15 Instrumente, fantastischer Mensch.
Was habt ihr trainiert?
Mit dem, ich habe gesagt, was ist dein Lieblingssport? Er sagt da Tischtennis. Und dann haben wir ihn besucht mit dem Kamerateam und haben gedreht mit Helge Schneider, haben eine Tischtennisplatte aufgebaut vor der Bühne und ich habe mit ihm Tischtennis gespielt. Und er kann viele Instrumente spielen, aber der Tischtennisschläger gehört nicht dazu. Okay. Und mit dem über Sport zu reden, war sehr lustig. Es gab nicht eine sinnvolle Antwort, aber jede war, ich habe ihn gefragt, wer ist denn dein Vorbild im Tennis? Im Tischtennis. Und sagt er, Björn Borg natürlich. Ich sagte, verwechselst du ein wenig? Also es war nur scheiße, was er erzählt hat, aber es war großartig. Mit Otto Walkes Golf gespielt, mit Gerhard Schröder, damals Ministerpräsident. Mit den Fantastischen Vieren haben wir Liegestütz-Competition gemacht, auch großartig. Wen haben wir denn alles gehabt, Mensch? Es waren so viele.
Na, aber da muss ja, das, jetzt müssen wir den Kreis ja eigentlich schließen. Mit Gerhard Schröder muss er ja dann eigentlich auch aus dem Stiefel getrunken haben, oder?
Nee, mit Gerhard Schröder waren wir hinterher in seiner Kanzlei und haben Rotwein getrunken vom spanischen Botschafter. Okay. Sehr guter Rotwein.
Das war ja aber noch nicht Kanzler, ne? Das,
nee, war noch nicht Kanzler, war Ministerpräsident.
Ja, okay, aber dann war das vor Ende der 90er auf jeden
Fall. Dann muss es vor Ende der 90er, ja, genau. Ja. Genau.
Und wie ist diese Nacht, diese Rotweinnacht dann noch geendet da?
Ich glaube, es war vor 5 Uhr morgens, waren wir nicht fertig. Das ist wirklich auch über Politik eine Lehrstunde oder mehrere Lehrstunden mit spanischem Rotwein zu bekommen, war großartig.
Da lernst du was.
Ja. Absolut.
Wer würdest du sagen, wenn wir wieder zurück zu den richtigen Sportlern kommen, wer dich vom Mindset her am meisten beeindruckt hat? Weil du hast mit so vielen zusammengearbeitet.
Vom Mindset?
Ja.
Also Mindset ist schon Boris gewesen. So. Ja. Von der Klarheit in dem, was, wie sehr er will. Also das gibt's auch, das hast du logischerweise auch nicht nochmal.
Würdest du sagen, weil du bist ja nicht nur Physis-Trainer, sondern du kümmerst dich ja auch viel um die psychische Seite. Und ich glaube, da ist in den letzten 20, 30 Jahren ist ja sehr, sehr viel passiert, was auch die Einbindung der Psyche ins Training angeht. Würdest du trotzdem sagen, dass es in der Breite noch unterschätzt wird?
Ja, das glaube ich schon.
Warum?
Weil es so ist. Also ich glaube erstmal, dass es sehr individuell ist, ob jemand und in welcher Form er mentale Hilfe in Anspruch nehmen will. Ich glaube, jeder muss das für sich entscheiden. Ich hätte damals das nicht so gebraucht, weil ich mir eingebildet habe, ob das richtig, ob mir einer hätte helfen können. Keine Ahnung, war wie es war. Aber ich bin jetzt nicht so ein Freund, dass ich mich jetzt hinsetze mit dir und mache mit dir eine Stunde Mentaltraining. Wenn wir beim Davis Cup beispielsweise trainieren, dann lassen wir Dinge einfließen während des Trainings, was beschäftigt dich gerade und so weiter. Akkuratesse bei Bewegungsausführungen und so weiter. Und die Kunst, die ich ja probiere, über die ganze Woche bis zum Tag, wo wir spielen, die Jungs physisch und psychisch in einen Einklang zu bringen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Lust haben auf Leistung, dass sie Lust haben, auf den Ball einzudreschen und so weiter. Dass die Atmosphäre stimmt. Und das ist ja bei Individuen, die das ganze Jahr fast alleine auf der Tour sind, das im Team dann hinzubekommen, das ist diese schöne und herausfordernde Arbeit und Aufgabe. Das ist keine Arbeit für mich, mir macht das Spaß.
Würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wie die Frage nach der Henne und dem Ei und was zuerst da war, aber würdest du sagen, ist es vor allem ein gesunder Geist, der in einem gesunden Körper wohnt oder andersrum? Also quasi von wo aus wird das Pferd aufgezäumt?
Ich glaube, ohne gesunden und ohne einen gut vorbereiteten Körper ist die Psyche niemals so stark. Ich glaube, dass der Einfluss des Körpers auf die Psyche ungeheuer wichtig ist.
Jetzt arbeitest du ja mit Top-Talenten aus der Jugend, aber auch mit Profis zusammen. Lass uns mal ein bisschen runterbrechen, diese psychischen Tricks von deren Training auf vielleicht so unseren Alltag für Menschen, die trainieren gehen im Alltag, die jetzt nicht auf Leistungssportebene oder auf Profisportebene sind. Was wären so ein, zwei Tricks, die du für uns hättest, wie man sich psychisch selber austricksen kann, einfach um bessere Leistungen zu erbringen?
Weißt du, wenn das so einfach wäre. Es gibt ja so viele Coaches heutzutage auch, die gucken sich auf YouTube ein paar Videos an und werden dann Personal Trainer und kopieren diese Übungen und meinen, jetzt können sie Trainer sein. Es ist nicht so einfach. Es ist so viel komplexer. Ich muss die Bewegungsabläufe begreifen, weil ich sie selber mal gelernt habe, weil ich sie mal abgespeichert habe über afferente Bahn. Und heutzutage meinen so viele, machen das und das und muss ein bisschen hip sein und so. Es geht ja immer noch um das Sinnvolle, um die Sinnhaftigkeit. Ich versuche dir einen Tipp zu geben. Im normalen, wenn einer Bock hat, zweimal die Woche Sport zu gehen. Ich halte es für ganz wichtig und sinnvoll, zu versuchen, immer was ein bisschen ein Stück weit besser zu machen. Weil ich damit erstmal dem Körper was Gutes tue. Und wenn ich was besser mache als 2 Tage vorher, freut sich meine Psyche und ich habe ein besseres und nachhaltiges Glücksgefühl rekrutiert. Dafür muss ich aber was tun. Ich sehe viele, die im Gym trainieren, haben ihr Wasser daneben stehen und trinken andauernd und machen Cardio.
Am Handy, oh, die nerven mich so, sorry.
Ja, ja, bin ich bei dir. Und machen Cardio bei 50 Watt und gucken ins Handy dabei. So funktioniert Sport nicht. Die werden auch nicht 1 Gramm abnehmen. So. Ja. Also das ganze Setup sollte sich verändern. Also nochmal, ich glaube, zu versuchen, jeden Tag ein Stück weit besser zu werden, in dem, wo ich Bock habe. So, bisschen Krafttraining, bisschen das, bisschen Gym, bisschen Cardio, paar Wattzahlen höher, ein paar Schnelligkeitsübungen. Und auch schon, wenn ich da hingehe, nicht einfach hingehen und jetzt mache jetzt irgendwas, sondern mich schon darauf freuen, dass ich das und das vorhabe, um das zu verändern.
Ja.
Dann wird es leichter fallen.
Das ist ein super schöner Ansatz, der für mich heutzutage total selbstverständlich ist. Ich aber nur die Hälfte der Wahrheit erzählen würde, wenn ich nicht auch mal so gewesen wäre, dass einfach ins Gym gehen, um da gewesen zu sein, um das für sich abgehakt zu haben. Das ist, glaube ich, ein großer Teil dessen, dass du so ein mentalitätsgetriebener Mensch bist. Das zieht sich jetzt schon durch die ganze Folge durch. Da möchte ich einmal ganz kurz auf eine Sidequest von dir eingehen, auf eine Sache, die du gemacht hast 2004, die möchte ich unbedingt einmal angesprochen haben, weil das irgendwie auch was mit Mentalität und Durchziehen zu tun hat. Du warst in der allerersten Staffel Dschungelcamp dabei. Und wenn man heute als Promi da angefragt wird, dann weiß man ja einfach, worauf man sich einlässt. Wie kann ich mir damals den Pitch für dieses Konzept bei dir vorstellen? Hat dann ein RTL-Redakteur aus Köln angerufen und gesagt, pass auf, Känguruhoden, Schlammgrube 24-7, hast du Bock? Wie war das?
Nein. Also RTL stimmt. Und da hat eine Agentur angerufen und könnte ich mir vorstellen, bei so einer Art Incentive-Geschichte, so habe ich das verstanden, in Australien, wo du, um das Essen für die Gruppe zu verdienen, bestimmte Leistungen erfüllen musst. Also von Hodenfressen oder irgend sowas war nie die Rede. Ich habe mich aber auch nicht richtig nachhaltig informiert, muss ich auch sagen. Ich dachte, ganz ehrlich, es war Januar in München, da ist das Wetter in den seltensten Fällen außergewöhnlich gut. Brisbane waren es 30 Grad. Es gab ein ganz gutes Honorar. Und ich habe das als soziologisches Experiment gesehen, sowas mal zu machen. Keiner hatte eine Ahnung damals, was da ablaufen würde.
Wir auch,
damals war ein paar, also viele sind schon tot, die da waren. Ne? Daniel Kübelböck war in der ersten Folge.
Costa Cordalis.
Ja. Susan Starnke, Tagesschausprecherin. Lisa Fitz, Komödiantin. Marielle Ahrens. Caroline Beil, die waren da. Also damals kannte die noch jemand.
Ich schaue jetzt mit fragenden Augen.
Also das war ganz lustig dann irgendwie da. Ich meine, das war total langweilig. Du sitzt da und ich wurde nie gewählt, irgendwas zu tun. Das war ein bisschen schade. Aber dann habe ich ja mitbekommen, was die da alles machen müssen. Und dachte, ja, okay, ist es halt so.
Hätte man, wenn man diese Aufgaben machen musste, hätte sich da das Honorar noch mal ein bisschen nach oben verschoben? Oder hattest du eine entspannte Zeit bei 30 Grad und musstest nichts machen?
Genau so. Genau, es war langweilig, es war tatsächlich langweilig. Was interessant war, war tatsächlich, du kriegst wirklich nichts zu essen. Du kriegst wirklich nur ein bisschen Reis und ein bisschen Bohnen. Und was wirklich fehlt, sind auch Gewürze. Also ist alles nur plain und das ist dann schon auf Dauer. Also ich habe da 4-5 Kilo abgenommen, ohne Weltrekord zu springen. Also, war mir klar.
Hast du das Gefühl, dass, ich meine, es ist ja auch trotzdem so ein Mental Game, wenn man jetzt keine direkte Aufgabe da zugelost bekommen hat, hast du das Gefühl, dass die Resilienz, die du dir über das Training, über deine Profikarriere davor aufgebaut hast, dass dir das da irgendwas gebracht hat?
Also das Prozedere lief ja folgendermaßen ab. Du kamst in irgendein Hotel in Brisbane und es haben dir so ein paar Wildhüter, die giftigsten Schlangen, die giftigsten Spinnen, die giftigsten Skorpione, was weiß ich, also Viehzeug.
Da gibt's alles, ja. Alles, was einen umbringen will.
Alles. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eine Live-Sendung, die werden doch hier Leute nicht live verrecken lassen. Das kam mir schon komisch vor. Die wollten schon so eine psychische Stimmung erzeugen, dass man da Angst hat auch. Ne?
Ich habe mir alte Ausschnitte nur ganz kurz angeschaut und da bist du, ich kenne die Dame leider nicht, die neben der du da sitzt, und das war ja die allererste Staffel, und dann sagt ihr etwas vermeintlich Unaussprechliches und dann diskutiert ihr direkt darüber, das können die nicht senden, oder? Das senden die niemals, und zack, es war in der Sendung drin.
Was wir auch nicht mitbekommen oder ich nicht mitbekommen habe, die hatten überall Mikrofone in den ganzen Palmen, die drumherum standen und weiter. Also,
ach krass.
Komplett, ja, wusst ihr nicht.
Das ist wirklich wild.
Ja, ja.
Hast du, und damit machen wir jetzt nochmal so einen kleinen Cut zum Dschungelcamp, hast du eine Art Lebensphilosophie?
Wir sind nur für eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Man sollte sich nicht zu oft verrückt machen.
Okay. Weil ich habe mich das gefragt, weil wenn man sich so dein ganzes Leben anschaut, dann hast du das Leben ja wirklich von allen Seiten mitbekommen. Du hattest diese Ehrenerfolge, super Sponsorendeals. Hast mit den größten Granden des Sportes zusammengearbeitet, aber hast auch selber, dein Bruder, wir haben ihn vorhin kurz angesprochen, ist alkoholsüchtig geworden, hat ein Buch drüber geschrieben, ist an die Öffentlichkeit gegangen. Du lagst selber auf dem OP-Tisch mit einer Not-OP, hast deine erste Frau verloren. Also einfach alles, was dieses Bouquet an Leben für einen parat hat, hast du irgendwie mitbekommen. Wie blickst du auf diese letzten paar Jahrzehnte und diese ganzen Extremsituationen, die da auch mit waren, im Positiven wie im Negativen zurück?
Also ein paar Sachen wären mir lieber erspart geblieben, um ehrlich zu sein. Also alles habe ich jetzt nicht gebraucht. Meine Herzgeschichte, ich hatte nie was. Auf einmal bin ich bei einer Routineuntersuchung und da sagt ein Kardiologe, wenn Sie heute Nacht nicht operiert werden, werden Sie morgen tot sein. Das möchtest du nicht hören bei einer Routineuntersuchung. Dann musst du auch erstmal überlegen. Dann zeigt er mir das Bild von diesem Aneurysma her. Und dann habe ich das, ich brauchte ja immer ein bisschen Glück im Leben oder bei sowas brauchst du viel Glück. Dann war ich bei dem Professor Lange hier in München und der hat mir das dann fantastisch erklärt. Er hat gesagt, wir wechseln den Auspuff nur. Und da hatte der dieses Ding, was dann da statt der Aorta reingesetzt wird, und sagte, daran werden Sie nicht sterben. Aber das ist schon, wenn du so eine Diagnose bekommst, erstmal, das zeigt halt nur, wie schnell alles vorbei sein kann. Das haben viele Leute, die einen schlimmen Krebs haben, die jeden Tag zur Chemo müssen und so weiter. Das sind die wahrhaftigen Helden, die sowas durchstehen. Das ist.
Wir haben mit Ratschlägen sind wir reingestartet in diese Folge. Angesichts dessen, jetzt mal das Sportliche ausgeblendet, sondern einfach, weil ich bin aus dem Jahrgang deines Sohnes auch, ich bin 26 und ich glaube wirklich daran, dass Menschen, die einfach sehr viel mehr Leben gelebt haben als ich oder als wir, als meine Generation, dass wir denen auch mal gerne zuhören können. Was wäre dein Universalratschlag? Der darf auch ganz pathetisch und ganz philosophisch sein.
Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Es generiert mehr Spaß fürs Leben. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht zu früh zufrieden sein. Gib Gas, mach was. Mach was aus deinem Leben. Und es gibt keine Grenzen. Egal worin du gut werden möchtest. Aber ich finde, gut werden macht Spaß. Es ist kein Makel, gut werden zu wollen. Auch in unserer heutigen Gesellschaft. Ganz im Gegenteil.
Wir könnten jetzt noch weitermachen, aber ich finde, das ist ein viel zu gutes Schlusswort, als dass wir das noch machen würden. Wir haben trotzdem noch eine Frage, weil es einfach immer die letzte Frage im Deep Dive ist. Und ich das sehr spannend finde, wie unterschiedlich darauf geantwortet wird. Das ist ein bisschen eine Quatschfrage, eine absurde Frage. Das ist die Alien-Frage.
Alien-Frage?
Die Alien-Frage. Stell dir mal vor, es würden Aliens auf der Welt landen und die haben keine Ahnung, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie der Mensch funktioniert. Und die sehen dich, wie du Weltrekorde jagst, wie du dich immer weiter pusht. Du willst immer, also ein kleines Manschgeil möchte, immer höher springen als die anderen und einen besseren Wert haben. Und die fragen dich, weil du dich offenbar auskennst, Carlo. Warum das Ganze? Mhm. Was antwortest du ihnen?
Ich wollte zumindest irgendwas mal besonders gut machen. In Mathematik hat es nie gereicht. Ich habe da nicht, wirklich, ich kann da nicht so. Ich habe es ja gesagt, also Eskapismus aus der Mittelmäßigkeit. Ich hätte auch ein anderes Leben führen können, logischerweise. So wie ich das bisher hingekriegt habe und immer noch hinbekomme, gefällt mir das alles sehr gut. Wie gesagt, ein paar Sachen würde ich gerne streichen. Aber das ist müßig. Es ist, wie es ist. Und wie sagt man in Köln, das hätten noch immer Jutti, Junge. Geht immer weiter. Und wenn da einer nicht mehr dabei ist, dann geht es mit anderen weiter. Und man sollte sich selbst nicht, vielleicht das wirklich als Letzte, nicht zu wichtig nehmen. Jeder ist ersetzbar.
Carlo, vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Danke dir für deine Ehrlichkeit, danke dir für deine Offenheit. Danke euch, dass ihr wieder reingehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst gerne eine gute Bewertung da, folgt uns rein und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Danke. Ciao.